Heute in der Mitte des Oktober 2012. Wir grüßen alle, die auch schon sehr lange nicht mehr da waren und jetzt vielleicht von weiters her gekommen sind. Und wir grüßen alle, die zum ersten Mal da sind. Und ein ganz besonderer Gruß gilt Professor Dr. Helmut Egelkraut, der uns die Bibelstunde halten wird. Wir sind froh, dass Sie und Ihre Frau heute bei uns sind. In den letzten Wochen ist es passiert, dass Gäste gesagt haben, oh, Dr. Egelkraut kommt zu euch. Der war uns in Georgien eine ganz große Hilfe. Das war eine Mitarbeiterin von der Internationalen Studentenmission. Ein anderes Ehepaar aus Asien sagte, oh, Dr. Egelkraut, wir haben ihn in Thailand kennengelernt. Da hat er uns bei einer Konferenz Bibelarbeiten gehalten und uns sehr geholfen, Tiefgang zu gewinnen. Diese zwei Statements stehen für viele, viele Studenten, die bei Dr. Egelkraut gelernt haben. Ich habe das Vorrecht, dass ich auch dazugehöre. Ich war in der Zeit im Studium, als er Leiter der Akademie für Weltmission in Korntal damals war. Ich bin sehr dankbar und wir haben sehr profitiert davon, dass Dr. Egelkraut viele Erfahrungen gesammelt hat in Papua-Neuguinea, in USA, in der württembergischen Landeskirche, in Korntal, weltweit unterwegs. Und wir sind froh, dass er jetzt nicht so weit weg wohnt, sondern hier ist und mit seiner Frau uns diesen Dienst tun kann. Vielen Dank für Ihr Kommen. Jetzt fangen wir an mit dem Lied 431, ein Gebetslied zum Wort Gottes. 431, brich mir das Lebensbrot.
Schön, so ein großer Posaunenchor. Ich habe schon überlegt, ob ich überhaupt spielen muss. Vielen Dank, dass Sie alle da sind. Brich mir das Lebensbrot. Wer Zeit mit Gott gelesen hat, der hat das noch im Kopf, dass wir uns gerade mit Psalm 119 beschäftigt hatten, mit Worten aus Psalm 119, der Lobpreis über das Wort Gottes, dass Gott uns sein Wort geschenkt hat und dass Gott zu uns redet. Und ich möchte einige Verse aus diesem Psalm vorlesen. Ich freue mich über dein Wort. Ich freue mich über den Weg, den deine Mahnungen zeigen, wie über großen Reichtum. Öffne mir die Augen, dass ich sehe die Wunder an deinem Gesetz. Lass mich verstehen den Weg deiner Befehle, so will ich reden von deinen Wundern. Wenn dein Gesetz nicht mein Trost gewesen wäre, so wäre ich vergangen in meinem Elend. Ich will deine Befehle nimmermehr vergessen, denn du erquickst mich damit. Ich bin dein, hilf mir, denn ich suche deine Befehle. Dein Wort macht mich klug. Darum hasse ich die falschen Wege. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege. Siehe, ich liebe deine Befehle, Herr, erquicke mich nach deiner Gnade. Dein Wort ist nichts als Wahrheit. Alle Ordnungen deiner Gerechtigkeit wären ewiglich. Ich freue mich über dein Wort, wie einer, der große Beute macht. Und wir danken Gott, dass wir hören dürfen auf sein Wort, darauf, dass er zu uns redet und bitten darum, dass er uns auch still macht. Und das tun wir auch mit dem nächsten Lied.
Ich danke Ihnen, Schwester Friederike, ganz herzlich für diese Worte der Begrüßung, die bei mir eine Fülle von Erinnerungen lebendig werden ließ. Nicht nur an die Zeit, wo Sie Studentin bei mir waren, das ist schon lange, lange her, nun könnte ich bei Ihnen in die Schule gehen, sondern vor allen Dingen die Begegnungen Georgien, Thailand und jetzt könnte man fortfahren. Es ist schön, wenn man das so erlebt, weltweit, dass ehemalige Studenten dann im Dienst am Worte Gottes stehen. Lassen Sie uns jetzt die Hände falten und beten. Lass du mich stille werden, mein Herr und Gott, nur deine Stimme hören in Glück und Not. Bring alles eigene Wollen in mir zur Ruhe und meines Lebens Fragen entscheide du. Amen. Sehr verehrte, liebe Schwestern und liebe Brüder, ich will reden, was der Herr mir sagen wird. Darum geht es heute Nachmittag. Diejenigen, die eine Bibel dabei haben, bitte ich, das Kapitel 1. Könige 22, das ist das letzte Kapitel im 1. Königebuch, aufzuschlagen. Es ist zu lang, es sind 40 Verse insgesamt, um das zu lesen. Ich werde zwischendrin einen Abschnitt einmal hier an der Leinwand haben. Andere Worte werden wir zwischendrin sehen. Ich werde etwas von dem erzählen, um das es hier geht. Die Person, die diese Worte gesprochen hat, war Micha, und zwar nicht Micha von Moreshet, sondern Micha ben Jimla. Vielen ist überhaupt nicht bekannt, dass es einen Prophet diesen Namens im Alten Testament gibt. Und er hat dieses Wort gesagt, ich will reden, was der Herr mir sagen wird. Nun, das ist gut gesagt, werden Sie denken. Doch wenn es nur immer so einfach wäre, denn zum einen ist ja die Frage, was sagt mir denn Gott in dieser Situation, dass ich nun weiter sagen soll? Da steht man vor einem Krankenzimmer und ich habe es manchmal so getan, als ich schon die Hand auf der Klinke hatte, dass ich nur im Stillen flehte, Herr, gib du mir doch das rechte Wort jetzt. Und wenn das gesagt ist, ist ja die zweite Frage, wie sag ich's denn weiter? Denn das ist oft so wichtig wie das, was man sagt. Und schließlich wird das, was ich zu sagen habe, gehört werden. Und welche Folgen wird es haben? Sehen Sie, das ist die Situation, in der wir Micha ben Jimla finden. Ben, hebräisch, heißt Sohn. Und hier in dieser Situation geht es um Leben und um Tod. Lassen Sie mich zunächst einige Sätze zu dieser Person selbst sagen. Man darf ihn nicht vergessen mit Micha von Moreshet, von dem wir das Buch haben, der Prophet Micha. Micha von Moreshet war ein Zeitgenosse von Jesaja, so um die Jahre 735 bis 720. Er wirkte im Südreich, das heißt also in Juda. Vermutlich war er Dorfältester, wir würden heute sagen Bürgermeister, und ist in dieser Situation, in dieser Position immer wieder nach Jerusalem hingekommen. Also das sind rund 125 Jahre später. Denn Micha ben Jimla, er wird nur hier erwähnt in der Bibel. Wirkt, ist ein Zeitgenosse von Elias. Und hier das Geschehen, um das es heute Mittag geht, ereignet sich im Jahre 752 vor Christus. Wir können das so genau sagen, weil es sich um das Todesjahr des Königs Ahabs im Nordreich handelt. Und Nachdem er das ausgerichtet hatte, was er zu sagen hatte, verschwand er von der Bildfläche. So kann es sein, wir würden gern mehr über ihn wissen. Aber zu diesem, in dieser einen Situation gebrauchte ihn Gott. Nun schauen wir uns die Situation ein wenig an. Etwa 70 Jahre nach Salomo und nach der Teilung des Reiches sind wir. Im Nordreich sind eigene Anbetungsstätten eingerichtet worden, eine in Dan, eine in Bethel. Dort hat man Stierkälber aufgerichtet, wie es Aaron schon in der Wüste getan hatte, und hat gesagt: Siehe, Israel, das ist dein Gott. Denn man wollte nicht, dass die Leute weiterhin nach Jerusalem hinaufgehen. Es könnte ja sein, dass sie dem dortigen Königtum wieder zufielen. Und es war eine schreckliche Zeit zunächst von 5 Königen, die nach Jerobeam dem Ersten folgten, sind 4 ermordet worden. Sie können das alles nachlesen im Ersten Königebuch. Und dann kommt der König Omri. 2 Jahre kämpfte er mit seinem Gegenkönig um die Macht. Und nun kommt erstmals wieder eine gewisse Stabilität. Ein Könighaus ist jetzt da, das Haus Omri, das für die nächsten 40, 50 Jahre das Land regiert. Es kommt zu einer politischen und wirtschaftlichen Blüte. Der Sohn Omris, Ahab, heiratet Isebel, eine Prinzessin aus Sidon, und im Heiratsvertrag wird festgelegt, dass sie ihre Staatsgötter, die Baale und die Astarten, mitbringen darf. Und die werden nun in Israel auch als Staatsgötter eingeführt. Und man kann sagen, es kommt jetzt zu einer diktatorischen Zwangsbaalisierung. Wer nicht diesen neuen Göttern folgt, der muss mit Verfolgung rechnen. Der Hofmeister Obadja sagt später zu Elia: Du weißt doch, ich habe sie hier und da versteckt. Und wenn Elia am Horeb ist, dann sagt: Herr, ich bin allein übrig geblieben, keiner außer mir. Das ist die Situation. Und jetzt diese Frau Isebel, die wusste, was sie wollte. Heute würde man sie vermutlich eine Powerwoman nennen oder Charged Woman. Es gibt heute solche Ausdrücke dafür. Und wenn ihr Gatte nicht parierte, dann hat sie eben die Dinge selbst in die Hand genommen und es so gelenkt, wie sie es gewollt hat. Und nachher konnte sie ihn ja fragen: Nicht wahr, habe ich es nicht gut gemacht für dich und für unser Reich? Die Situation, in die wir hier hineingeführt werden, ist Staatsbesuch. In den dazwischen liegenden Jahren hat immer Krieg geherrscht zwischen dem Südreich Juda und dem Nordreich Israel. Soll es denn so weitergehen zwischen diesen beiden Bruderstaaten? Und so folgt nun Josaphat aus Juda der Einladung und kommt nach dem Norden. Und man denkt an Verbrüderung. Und wie kann man die Verbrüderung besser zeigen, als damit, dass man gemeinsam in einen Krieg zieht? Dieser Krieg soll nun die Verbindung festigen. Und deshalb sagt er, wenn er gefragt wird: Bist du bereit, mitzuziehen in den Krieg? Antwortete er, für die, die die Bibel aufgeschlagen haben, Vers 4: Ich will sein wie du und mein Volk wie dein Volk und meine Rosse wie deine Rosse. Aber so einfach zieht man ja nicht in den Krieg. Sondern so viel weiß Josaphat noch. Man muss doch erst einmal fragen: Was will Gott? Und jetzt ist man draußen vor der Stadt. Die Königsthrone sind auf einer Tribüne aufgestellt und da sitzen nun diese beiden Könige, es heißt in Vers 10, saßen jeder auf seinem Thron in ihren königlichen Kleidern auf dem Platz vor dem Tor Samarias. Und alle Propheten fingen an, vor ihnen zu weissagen. Josaphat wird es in dieser Situation ungemütlich. Und er fragt, ja, ist denn hier kein Prophet Jahwes, ist denn kein Prophet des Herrn da? 400 Propheten waren aufgetreten. Aber es waren alles Propheten auf Staatskosten. Und weil sie nun einmal hier auf Staatskosten waren, gilt es nun nach der Melodie, wes Brot ich esse, des Lied ich sing, oder wer zahlt, schafft an. Und wenn der König schon einen Krieg haben will, dann wollen wir ihn doch in dieser Situation auch noch wenigstens unterstützen. Und ihr Rat ist einmütig, der Herr wird's in deine Hand geben. Josaphat wird es darüber ungemütlich. Ja, diese Propheten sind in einer Ekstase. Ekstase ist ein Zustand des Außer-sich-Seins. Es kommt aus dem Griechischen. Das heißt, man tritt aus sich heraus. Denn so die Vorstellung in den altorientalischen Religionen und da, wo der Geist Gottes über einen Menschen kommt, da tritt er aus sich heraus und er tritt hinein, das ist das andere Wort nun, Entheo, Enthusiasmus. Die Gottheit, der Geist Gottes kommt über ihn und damit hört das Natürliche, das Rationale, das nüchterne Denken auf und die Gottheit nimmt von ihm Gewalt. Und zu all dem machen sie sich noch die Zeichen. Der Zedekia macht sich Hörner aus Eisen und setzt sie auf. Hörner sind das Zeichen von Macht, von Stärke und sagt, damit wirst du sie niederstoßen. Aber das Verwirrende ist, er sagt, so spricht der Herr. Und so fragt sich ja, was waren das dann nun? Waren das Baals Propheten? Oder waren es Yahweh Propheten? Man könnte ja sagen, dort auf dem Karmel hat auch der Elia die Baals Propheten, wie es in 5. Mose 13 geboten ist, hingerichtet. Denn wer Menschen vom Leben zum Tod verführt, der verliert darüber selbst sein Leben. Aber für Isabel war das kein Problem. Nachschub gab es hinlänglich, man musste sie nur von Sidon kommen lassen. Und so waren die leer gewordenen Ränge mit weiteren 400 Propheten aufgefüllt. Nun sind wir hier in einem polytheistischen, das heißt in einem vielgottheitlichen Umfeld. Und was den Polytheismus auszeichnet, ist, dass kein Gott allmächtig ist. Sondern jede Gottheit ist nur für einen begrenzten Gebiet zuständig. Da sind die Baale, da sind die Astarten, die sind zuständig für die Fruchtbarkeit der Felder, für den Regen, für die Fruchtbarkeit der Herden und auch für die Fruchtbarkeit der Frauen. Das ist deren Zuständigkeitsbereich. Aber für den Krieg, da braucht man Yahweh, den Gott Israels. Hat er sich nicht beim Auszug aus Ägypten, hat er sich nicht beim Einzug ins Land, hat er sich nicht zu Zeiten David als mächtig erwiesen über die Feinde Israels? Und da fragt nun Josaphat, ist denn kein Prophet hier, an den wir uns hier halten können? Ist denn kein Prophet Jahwes da? Und darauf antwortet dann Ahab doch. Es ist, und ich habe das bewusst kursiv gesetzt, noch einer hier. Im Hebräischen steht hier Od Echad. Ein einziger. So ein Museumsstück. Ein Überbleibsel. Nur ist er nicht im Museum, der ist im Gefängnis. Denn, so fährt er fort, aber Luther übersetzt, ich bin im Gram. Im Hebräischen steht Shanati, ich hasse ihn. Ja, warum denn? Er weiß, sagt mir immer nur Böses. Und so einen Propheten kann ich an meinem Hof nicht brauchen. Noch viel weniger auf meiner Gehaltsliste. Aber weil nun der Gast, der königliche Gast, drum bittet, er sagt, sag doch nicht so immer, er sagt mir nur Böses, der König rede so nicht. Und jetzt wird ein Vertrauter geholt, der Kämmerer, und der wird gesagt, gut, geh hin, hol den Micha, den Sohn Imlas. Nun, dieser Kämmerer ist eingeweiht in die Gedanken Ahabs, des Königs. Er geht hin ins Gefängnis, er fordert Micha ben Imla auf. Und wie sie so untereinander, miteinander auf dem Weg sind, Vers 13 sagt er, hör mal, die Worte der Propheten sind einmütig gut für den König. So lass nun auch dein Wort wie ihr Wort sein und rede Gutes. Lass dein Wort gut sein. Jetzt sei doch dieses eine Mal nicht wieder der Spielverderber. Und ich habe das erlebt auf Kongressen, auf Konferenzen, in Beratungen, wenn man dann immer wieder der Spielverderber sein muss. Am Schluss wird man müde und sagt, am liebsten ging ich gar nicht mehr hin, und man lässt dann ein oder zwei Sitzungen gehen. Lass doch dein Wort gut sein, so wie alle anderen. Kannst du denn das nicht? Und es ist in dieser Situation, dass dann Micha ben Imla die Antwort gibt, so wahr der Herr lebt, ich will reden, was der Herr mir sagen wird. Wir lesen so leicht über das Weg, so wahr der Herr lebt. Aber das ist eine Eidesformel. Vielleicht hat er selbst Zweifel gehabt, werde ich in dieser Situation durchhalten? Und so stellt er sich mit diesem Wort, so wahr der Herr lebt, selbst unter Eid. Und jetzt gibt es für ihn kein Ausweichen mehr. Ob er schon weiß, was er zu sagen hat, ist uns nicht gesagt hier. Aber das ist klar, als Prophet, als Sprecher, als von Gott Beauftragter ist er an Gott gebunden, und es steht ihm nicht frei, gerade zu sagen, was er will. Und jetzt lese ich den entscheidenden Abschnitt hier. Sie können hier mitlesen, wenn Sie die Bibel nicht da haben. Der König entgegnete ihm, wie oft soll ich dich beschwören, dass du mir im Namen des Herrn nichts als die Wahrheit sagst? Micha sprach, ich sah ganz Israel zerstreut auf den Bergen wie Schafe, die keinen Hirten haben. Der Herr aber sprach, diese haben keinen Herrn, ein jeder kehre heim mit Frieden. Da sprach der König von Israel zu Josaphat, habe ich dir nicht gesagt, dass er mir nichts Gutes weissagt, sondern nur Böses? Micha sprach, darum höre nun das Wort des Herrn. Ich sah den Herrn sitzen auf seinem Thron und das ganze Heer neben ihm stehen zu seiner Rechten und Linken. Und der Herr sprach: Wer will Ahab betören, dass er hinaufzieht nach Ramoth in Gilead und fällt? Da trat ein Geist vor und stellte sich vor den Herrn und sprach: Ich will ihn betören. Der Herr sprach zu ihm: Womit? Er sprach: Ich will ausgehen und will ein Lügengeist sein im Munde aller seiner Propheten. Er sprach: Du sollst ihn betören und sollst es ausrichten. Nun siehe, der Herr hat einen Lügengeist gegeben in den Mund aller deiner Propheten, und der Herr hat Unheil gegen dich geredet. Da trat Zedekia, der Name heißt Yahweh, ist meine Gerechtigkeit, herzu, der Sohn Keananas, und schlug Micha auf die Backe und sprach: Wie? Ist der Geist des Herrn von mir gewichen, dass er mit dir redet? Micha sprach: Wahrlich, an dem Tage wirst du sehen. Wenn du von einer Kammer in die andere gehst, um dich zu verkriechen. Der König von Israel sprach: Nimm Micha und bring ihn zu Ammon, dem Stadthauptmann, und zu Joasch, dem Sohn des Königs, und sprich: Diesen werft in den Kerker und speist ihn nur kärglich bei Wasser und Brot, bis ich mit Frieden wiederkomme. Micha sprach: Kommst du mit Frieden wieder, so hat der Herr nicht durch mich geredet. Und er sprach: Höret alle Völker. So zogen der König von Israel und Josaphat, der König von Juda, hinauf gen Ramoth in Gilead. Man müsste ergänzen: in den Krieg. Etwas ging voraus, was ich hier nicht mit hingenommen habe. Das erste war nämlich nicht diese Antwort, sondern nachdem Micha vor Ahab gekommen war und gefragt wurde: Soll ich denn auch hinauf, soll ich denn hinaufziehen? Hat er gesagt: Ja, zieh hinauf, es soll dir gelingen. Der Herr wird's in des Königs Hand geben. Das ist das Gleiche, was vorher die Baalspropheten gesagt hatten. Und jetzt dabei wurde es Ahab ungemütlich. Kann es denn sein, dass Micha, der Prophet Jahwes, und die Lügen, die Falschpropheten, das Gleiche sagen? Und deshalb nimmt jetzt er auch Micha unter Eid: Ich will nichts als die Wahrheit. Hat Micha hier gelogen? Nun, die Antwort fällt nicht leicht. Ich kann Sie nur teilhaben lassen an meinen Gedanken dazu. Zum einen, der Plan Ahabs steht fest. Er will die Stadt Ramoth in Gilead, das Gilead ist das Gebiet nordöstlich vom See Genezareth, sehr fruchtbares Weideland, zurückerobern. Er wollte ja gar nicht hören, was ihm die Propheten zu sagen haben, sondern er wollte nur Bestätigung für das, was für ihn schon feststand. Und deshalb hat auch Micha ben Jimla die Frage Ahabs nicht als eine ernste Frage genommen. Wenn du schon gehen willst, dann geh doch, dann zieh doch hinauf. Das andere steht aber auch Gottes Plan schon fest. Das Gericht über Ahab ist schon beschlossen. Ich lese noch einmal, was hier vor dem Thron Gottes ausgesprochen wurde. Wo es dann heißt: Ja, du sollst ihn betören, dass er hinzieht und dort umkommt. dass er hinaufzieht, Vers 20, vor Ramoth in Gilead und fällt. Gottes Plan steht über ihn. Und so wird jetzt Ahab herausgefordert in der Gegenwart der Zeugen. Und dann werden wir hineingenommen in den Hintergrund des Wirkens Gottes. Es gibt nur wenige Stellen in der Heiligen Schrift, wo wir in den Thronsaal Gottes und in den Beratungen, wenn man es so sagen darf, in den Thronsaal Gottes Einblick gewinnt. Wie kommt er dazu, Micha, zu sagen, ich sah ganz Israel zerstreut auf den Bergen? Er gibt uns selbst die Antwort. Darum sprach Micha, darum höre nun des Herrn Wort, das wirkliche Wort des Herrn. Ich sah den Herrn sitzen auf seinem Thron und das ganze himmlische Heer stehen neben ihm zur Rechten und zur Linken. Und dann kommt die Frage, wer ist denn bereit, Ahab zu betören, die Dummheit zu machen, hinaufzuziehen nach Ramoth in Gilead? Und jetzt tritt einer vor, ein Geist heißt es, und stellt sich vor den Herrn und sagt, ich kann's. Nun, Gott weiß, was das für ein Geist ist, wenn er die Frage stellt, wie willst du es denn machen? Dann geschieht es um unseren Willen, dass wir erfahren, dass wir Anteil haben an dem, was da geschieht. Und er sagt, ich will hinausgehen und will ein Lügengeist sein im Mund aller seiner Propheten. Der Geist, von dem hier die Rede ist, ist nicht irgendein Engel, sondern der Geist, von dem hier die Rede ist, ist der Lügner von Anfang an und der Mörder von Anfang an, der ähnlich wie in den ersten Kapiteln des Buches Hiobs hier noch Zugang hat in die Gegenwart Gottes und der nun in seiner Verlogenheit zum Werkzeug Gottes wird. Hinter diesen Lügenpropheten, hinter diesen Falschpropheten steht der Lügner und der Verführer von Anfang an. Oder man kann es auch anders sagen, die Verführer sind Verführte und die Lügner sind Belogene. Und dieser Geist der Lüge, ich habe es eben schon gesagt, ist kein anderer als dieser große Lügenprophet, dieser Lügner, der sein Werk bis zum heutigen Tage hat. Es ist dann vor allen Dingen etwa 150, 200 Jahre später zu Zeiten Jeremias, dass er in einem ständigen Kampf mit den Falschen, mit den Lügenpropheten steht, wie es bei Jeremia heißt. Und es sind die Lügenpropheten, die schließlich den Untergang Judas und Jerusalems herbeiführen. Und im Neuen Testament warnt Jesus davor, dass falsche Propheten, eigentlich Pseudoprophetei, Lügenpropheten auftreten werden, Matthäus 24, 24, mit großen Zeichen und Wundern. Und das eigentlich Betörende ist, sie wissen selbst nicht, dass sie falsche Propheten sind. In Matthäus 5, Vers 17 sagt Jesus, dann werden sie vor mir stehen und sagen, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen prophetisch geredet, geweissagt? Der Lügenprophet ist von seiner Sache so überzeugt, dass er es selbst nicht weiß, dass er Lügenprophet ist. Und das Ganze findet dann sein Ende in der Offenbarung des Johannes, wo die Pseudoprophetei, die Lügenpropheten, 1, 2, 3, 4 Mal erwähnt werden. Denn der Lügenprophet ist eine Gestalt innerhalb der diabolischen Trinität, das Tier, der Antichrist, der falsche Prophet. Und hier im Alten Testament werden wir das erste Mal hineingenommen in diese erschreckende Wirksamkeit, dass Gott den Geist der Lüge, der Verblendung senden kann, da, wo man der Wahrheit nicht gehorcht. Wenn wir dort dabei gewesen wären, hätten wir gewusst, wer Lügenprophet und wer wahrer Prophet ist. Kann man überhaupt feststellen, wer ein Lügenprophet ist? Die Zeit reicht bei weitem nicht aus, das im Detail vor Ihnen jetzt auszubreiten. Ich habe ja ein Buch zum Alten Testament geschrieben, auf Seite 945 bis 950 kann man das im Einzelnen nachlesen. Ich gebe hier nur einige Stichworte wieder. Nicht wahr, diese falschen Propheten reden im Namen Gottes. So spricht der Herr, zur Zeit Micha ben Jimlas. Haben wir nicht in deinem Namen, Neuen Testament, im Namen Jesu? Und sie meinen es ernst. Sie sind von sich überzeugt und sie reden überzeugend. Und sie haben gute Botschaft und bestätigen die Menschen in ihren falschen und bösen Wegen. Bei Jeremia lesen wir, dass sie immer wieder sagen, Shalom, Shalom, es ist alles recht, bleibt wie ihr seid. Und damit verbindet sich alles, dass sie nie zur Umkehr rufen, nie zur Bekehrung. Im Gegenteil, wo Menschen sich bekehren wollen, hin zum lebendigen Gott, hin zu Jesus, da hindern sie sie daran. Das braucht ihr doch gar nicht. Und sie nehmen Gottes Wort, wie es geschrieben ist, nicht ernst. Oder sie verkehren es in das Gegenteil dessen, was es sagt. Und darüber hinaus können sie sich ausweisen mit Zeichen und Wundern. Wir sehen das im Alten Testament bei Jeremia. Wir sehen das hier, wenn er dieses Zeichen mit den eisernen Hörnern getan hat. Im Neuen Testament, Matthäus 24, Vers 24, warnt Jesus vor den falschen Propheten und den falschen Christusen, die sich mit großen Zeichen und Wundern auszeichnen werden. Dass Zeichen und Wunder geschehen, ist kein Beweis dafür, dass hier Gott am Werk ist. Und gleiches wird in 2. Thessalonicher 2, Vers 9 aufgegriffen und sagt, mit großen Zeichen und Wundern wird er die Gläubigen verführen. Nun, ich habe ebenfalls nun einige Punkte zusammengestellt von den wahren Propheten. Was kann man denn von ihnen sagen? Zum einen sagt, lesen wir schon in 5. Mose 13, sein Wort wird sich in der Zukunft als wahr erweisen. Das heißt, hier ist eine Spanne, eine Zeitspanne der Ungewissheit. Wenn wir hier an Micha ben Jimla denken, dann war diese Zeitspanne nur von kurzer Dauer. Hier am Morgen war die Truppenparade, dann zog man in den Krieg. Es mögen 2, 3 Tage dazwischen gewesen sein, aber die Geschichte endet damit, dass Ahab tot ist. Wenn wir haben ja in der allgemeinen Bibellese in diesen Wochen und Jeremia gelesen. Jeremia hat verkündigt, dass Juda und Jerusalem untergehen und das Volk aus dem Land getrieben wird. Und das letzte Kapitel, Jeremia 52, beschreibt dann, wie das tatsächlich geschieht. Innerhalb der 40 Jahre seines Wirkens, etwa von 627 bis 586, hat sich das erfüllt. Aber es gibt auch Dinge, die viel länger brauchen. Und was den wahren Propheten auszeichnet, ist sein Ruf zum lebendigen Gott. Und ich habe das absichtlich so umständlich geschrieben, in Jesus Christus, dem Gekreuzigten. und er scheut sich nicht, Unangenehmes zu sagen. Deshalb ist er nicht beliebt. Oft steht er allein, wir denken an Jeremia wieder, wir denken hier an Micha ben Jimla. Er ist angefochten, geht durch Leiden. In einem seiner Kapitel zu den Propheten schreibt Hans-Walter Wolf, es hat keinen Propheten gegeben, der nicht durch große Leiden hindurchgegangen wäre. Wenn heute viele Menschen meinen, sie würden gerne Prophet sein, dann wissen sie nicht, was sie wollen und sich damit aufladen würden. Und er hält sich an Gottes Wort und er auferbaut damit die Gemeinde. Das ist aus dem Neuen Testament genommen, 1. Korinther 14, 1 folgende. Woran erkennt man dieses Wort? Dadurch, dass es ermahnt, dadurch, dass es ermutigt, dadurch, dass durch dieses Wort die Gemeinde auferbaut wird. Und dann gibt es Situationen, wo die Lüge und die Wahrheit einander so ähnlich sind, dass es ein Geist der Unterscheidung bedarf, wie es in 1. Korinther 12, Vers 10 heißt. Auch hier noch einmal Hans-Walter Wolf, der sagt, es gibt Situationen, wo nur der wahre Prophet den falschen Prophet entlarven kann. So ähnlich können sich Lüge und Wahrheit kommen. Und doch meine ich, sind wir dem nicht hilflos ausgeliefert. Da, wo wir uns an Gottes Wort, da, wo wir uns zur Gemeinde Jesu Christi halten, da, wo wir bereit sind, auch allein zu stehen und durch Leiden zu gehen, da sind wir auch den falschen Propheten und den Lügenpropheten nicht hilflos ausgeliefert. Die falschen Propheten trugen die eigentliche Schuld am Untergang Judas und Jerusalems. Deine Propheten haben dir trügerische und törichte Gesichter verkündet und dir nicht deine Schuld offenbart, wodurch sie dein Geschick abgewandt hätten, sondern sie haben die Worte hören lassen, die trug waren und dich verführten. Das ist das Fazit, das Jeremia in Klagelieder 2, Vers 14 zieht, wenn er in den noch rauchenden Trümmern Jerusalems sitzt. Und auch unsere Zeit kennt falsche bzw. Lügenpropheten. Aber jetzt wenden wir uns zunächst wieder unserem Geschehen hierzu. Wie ging es denn weiter? Die erste Feststellung ist, Ahab hört nicht, sondern er will Gott täuschen. Er sagt zu Josaphat, lass uns doch einen Tausch machen. Du ziehst meine Kleidung und meine Rüstung an und ich deine. Wen will er denn hiermit austricksen? Will er die Aramäer austricksen? Oder meint er, er könne durch diese Verkleidung Gott austricksen? In Wirklichkeit versucht er, Gott auszutricksen. Er meint, wenn er eine Maskerade treibt. Er meint, wenn er sich verkleidet, dann ginge es. Gott lässt sich nicht austricksen. Und nun sind sie in der Schlacht. Das Spiel scheint schon gewonnen. Die Elite-Truppen der Aramäer hatten den Auftrag nicht gegen Große oder Kleine, sondern nur gegen den König von Israel. Zunächst waren sie hinter Josaphat her, der schrie, wie er merkte, auf was er sich eingelassen hatte. Dann merkten sie, das ist der Falsche. Aber wo ist der Richtige? Sie hatten aufgegeben. Aber was den Eliteschützen nicht gelingt, geschieht dann durch einen ganz einfachen Bogenschützen. Da heißt es, ein Mann spannte den Bogen in aller Einfalt. Also, ich muss halt schießen, er zielt gar nicht. Und schoss den König von Israel zwischen Panzer und Wehrgehänge. Da sprach er zu seinem Wagenlenker: Wende um, führe mich aus dem Kampf, denn ich bin verwundet. Ein Mann schoss mit dem Bogen aufs gerade Weg. Ein ungezielter Pfeil. Und jetzt gibt es bei der Rüstung eine einzige Stelle, die nicht geschützt ist. Man muss ja den Arm bewegen können. Hier eigentlich ist die Brust geschützt durch den Brustpanzer. Und der Arm ist auch geschützt. Aber wenn man den Arm hebt, dann gibt es hier eine ungeschützte Stelle. Und dieser ungezielte Pfeil findet seinen Weg durch diese einzige ungeschützte Stelle. Und verwundet Ahab so. Und das, nachdem er sich aus den Schlachtreihen nicht zurückziehen kann, er in seinem Schlachtwagen verblutet. Und als der Tag sich neigt, geht der Ruf aus, der König ist tot. Und er kehrt zurück nach Samaria, nicht als Sieger, sondern als Leichnam. Und wird begraben. Dem Ratschluss Gottes und dem Wort des Propheten entgeht er nicht. Es sieht aus wie Zufall, aber es ist Gottes Hand. Und so erfüllt sich Gottes Wort, das er ein Kapitel vorher durch Elia gesagt hat. An der Stelle, an der die Hunde das Blut Nabots geleckt haben, sollen Hunde auch dein Blut lecken. Das heißt hier, als sie den Wagen wuschen bei dem Teich Samarias, leckten die Hunde sein Blut und die Huren wuschen sich darin nach dem Wort des Herrn, das er geredet hatte. So schnell hat sich Gottes Wort erfüllt. Nun, wie geht es weiter? Wurde der Prophet freigelassen? Hat man in Israel die Religionspolitik geändert? Weder das eine noch das andere. Man kann, und das ist ja auch in diesen Tagen für die, die Jeremia gelesen haben, deutlich geworden haben, man kann sehen, wie Gottes Wort eintritt im Gericht und doch sich nicht ändern. Das war die Tragik. Nun mögen Sie ja fragen, das ist eine Geschichte aus alter Zeit. Und wir, wie ist es denn heute? Ich denke, wir haben heute auch viele Lügenpropheten, die Gottes Volk in die Irre führen. Da, wo man sagt, Jesus ist zwar gestorben, aber das ist lediglich ein Zeichen der Solidarität mit unseren Nöten und Schwierigkeiten, aber doch keineswegs floss sein Blut zur Vergebung der Sünden, da sind falsche Propheten am Werk. Ob von Kanzeln oder Kathetern oder von höchster Stelle in Kirchenleitungen. Da, wo man sagt, jeder kann die Sexualität so ausleben, wie es seiner Anlage entspricht, ob homo- oder heterosexuell, da verdreht man, verfälscht man Gottes Wort und da ist falsche Prophetie am Werk. Und da, wo man sagt, alle Religionen sind doch gleich, alle haben etwas vom Wissen von Gott, Und Friede unter den Religionen ist doch viel wichtiger als Wahrheit. Wahrheit zerteilt, aber Friede eint. Ist falsche Prophetie am Werk. Das sind alles, was ich sagte, Schlagworte, die Sie fast jede Woche bei uns lesen können. Aus berufenem Munde. Und deshalb ist das hier nicht nur eine Geschichte aus vergangenen Tagen, sondern eine Geschichte, die wir heute hören sollten. Glauben Sie mir, die Christenheit geht nicht an Hass und Verfolgung zugrunde. Obwohl es kein Jahrhundert in der Kirchengeschichte gab, wo so viele Christen unter Verfolgung litten wie heute. Aber woran sie zugrunde geht, das sind die falschen Propheten, die aus ihren eigenen Reihen auftreten. Gleich unter welchem Namen und mit welcher Funktion. Andererseits müssen wir auch das sagen. Wahre Propheten mögen Recht haben, wie hier Micha ben Jimla. Triumphe feiern sie am Ende nicht. Er verschwindet von der Bühne und wir hören nichts mehr davon. Wir wollen die Hände falten und miteinander beten. Und Sie dürfen diesen Vers ruhig mitsprechen, wenn Sie ihn können. Lass uns dein sein und bleiben, du treuer Gott und Herr. Von dir lass uns nichts treiben, halt uns in deiner Lehr. Herr, lass uns nur nicht wanken, gib uns Beständigkeit. Dafür wollen wir dir danken in alle Ewigkeit. Himmlischer Gott und Vater, wir danken dir im Namen Jesu für dein Wort. Dein Wort ist unser Leben, wie wir vorhin aus Psalm 119 gehört haben. Und wir danken dir dafür, dass es bis zu diesem Tag erhalten ist. Wir danken dir für alle treue Lehrer, für alle treue Verkündigung, die deine Kinder stärkt, auf dem Weg des Lebens bewahrt und festhält bei dir, bis sie einst sich schauen werden. Wir bitten dich aber auch, bewahre uns vor der Verführung. Gib du uns den Durchblick, da wo wir nicht mehr wissen, was rechts und links, was gut und böse ist. Lass uns den Rat finden in deinem Wort, den Rat bei Schwestern und den Rat bei Brüdern. Wir bitten dich für unsere Kirche, gib du ihr treue Lehrer, gib ihr die Liebe zu deinem Wort, gib ihr Verkündiger, die dein Wort festhalten, auch wo es zur Anfeindung führt. Und dir befehlen wir die Ausbildungsstätten an, dass hier Verkündigerinnen und Verkündiger, Leiterinnen und Leiter der Gemeinde zugerüstet werden, die beides, dein Wort recht verkünden, aber auch hinweisen können auf das, wo dein Wort verdreht wird. Wir danken dir, dass du verheißen hast, Herr Jesus, dass du deine Gemeinde erhalten wirst, durch alles hindurch bis auf deinen Tag. Und deshalb sind wir getrost und voll Zuversicht. Amen. Dass dein Wort in meinem Herzen starke Wurzeln schlägt, das wollen wir jetzt mit.
Wie sollen wir Ihnen danken, Herr Dr. Egelkraut, für diese Bibelarbeit? Wir spüren, das ist das, was wir brauchen, um zu merken, worauf es ankommt. Und auch gestärkt zu werden auf dem Weg. Danke für diese Wegweisung, für die Stärkung. Und wir haben uns mitgefreut, dass in diesem Jahr Ihr großes Buch, die überarbeitete, das Buch übers Alte Testament fertig geworden ist. Das ist eine große Hilfe. Allen Segen auch für alle Dienste, die Ihnen anvertraut sind. Eine Studentengruppe darf mit Ihnen wieder nach Türkei reisen. Das freut uns sehr. Jetzt haben Sie zwei Tische gesehen, als Sie hier reinkamen. Einen mit einem fröhlichen Thema und einen mit einem etwas beschwerlichen Thema. Ich fange mit dem letzten an. Da ist eine Unterschriftenaktion. Wir wurden durch Schwester Friedgard darauf aufmerksam gemacht. Es geht um einen Bluttest. Ich lese mal einige Sätze drüber vor. Trotz zahlreicher Proteste von Lebensschutzorganisationen und Behindertenvertretern hat das zuständige Regierungspräsidium Freiburg der Markteinführung des umstrittenen Präna-Tests zugestimmt. Mit dem vorgeburtlichen Bluttest können Schwangere frühzeitig erkennen, ob ihr Kind das Down-Syndrom hat. Und wie immer ist bekannt, dass diese Methoden der Frühdiagnostik nie hundertprozentige Sicherheit bringen und auch überhaupt menschenverachtend sind. Wir laden Sie ein, noch zu unterschreiben. Es waren heute Morgen etwa 4.200 Unterschriften schon eingegangen, 5.000 sollen es werden. Bis morgen hat man noch Zeit. Man kann es auch im Internet noch mitzeichnen, um gegen die Einführung dieses Tests seine Stimme zu erheben. Da gäbe es auch noch viel drüber zu sagen, aber für den Moment nur diese Möglichkeit zu unterschreiben. Der andere Tisch im Eingang ist der runde Tisch mit den grünen Karten. Hier im Haus, ist ja die Woche durch allerhand Ausbildungen unter anderem, und eine Ausbildung ist die hauswirtschaftliche Ausbildung. Es gibt eine Gruppe von jungen Leuten, die haben auch jetzt gerade ein besonderes Wochenende hier auf dem Gelände. Die sind für 3 Jahre hier und absolvieren die staatlich anerkannte Ausbildung zur Hauswirtschafterin. Sie haben eine Karte für dieses Schuljahr erstellt und da sind die Prüfungstermine drauf, die ihnen bevorstehen. Sie stellen sich damit vor und sind auch froh um Fürbitte für diesen Weg durch diese Ausbildung und auch für ihre Zukunft. Gern können Sie von diesen Karten mitnehmen. Dann haben wir noch eine schöne Einladung. Es gibt ja viele... Es gibt Ferienangebote, nicht nur erst für 2013, wie in diesem Heft, von den Schwesternteams in Michelsberg, Tannenhöhe und Titisee, also Villingen und Titisee, sondern es gibt auch jetzt Ende Oktober noch ein Kurzurlaubsangebot, 26. bis 29. Oktober, Bachtage für Liebhaber und solche, die es werden wollen. Gasthörer sind herzlich willkommen. Schwester Christel und Schwester Annette werden einführen in Bachs Leben und einige seiner Werke, vor allem in die Johannespassion. Sie finden diese Informationsblätter und vielleicht für sich selber oder für jemanden, der für Ende Oktober noch gerne solch einen Kurzurlaub in Anspruch nimmt. Dann sind wir dankbar für die Zeit des Volksfestes. Das Volksfest spielt ja in unserer Schwesternschaft eine ganz große Rolle. 2 Teams von Schwestern sind jeweils dort, ein Team mit Bibeln und Büchern und CDs und auch Bibeln in ausländischer Sprache. Und wieder durch eine große Spende war es möglich, wieder etwa 1.000 neue Testamente zu verschenken, diese kleinen Büchlein. Sie wurden sehr gern genommen. Sie hatten gute Gespräche. Heute ist der Stand noch einmal bis 23 Uhr geöffnet. Dann wird er abgebaut. Wir sind sehr dankbar für die offenen Türen dort. Ein anderes Team von Schwestern und Mitarbeiterinnen ist täglich dort und macht ein Programm für die Kinder der Schausteller. Auch mit ihnen hatten sie eine sehr gute Zeit. Und wir danken allen, die mitgebetet haben und auch für den letzten Tag heute noch. Jetzt seien Sie Gott befohlen und wir sagen bis zum Wiedersehen, vielleicht am nächsten Sonntag um 14 Uhr.